Ja, liebe Geschwister, es geht weiter mit unserem Besuch im himmlischen Thronsaal heute. Es ist schwer für uns das wirklich mit unseren Sinnen und mit unseren Emotionen vorzustellen. Und wenn wir über die Wiederkunft des Herrn nachdenken, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber unsere Gedanken sind doch sehr schnell bei der Frage, ja, wie ist das dann mit denen, die hier zurückbleiben? Wie geht es hier weiter? Und so war es einmal, es ist ungefähr 20 Jahre her, denke ich, als einer unserer Söhne, mit dem ich mich über die Wiederkunft des Herrn unterhielt und ihm sagte, der Herr kommt überraschend, plötzlich. Und wenn du bei Aldi an der Kasse stehst, in der Schlange der wartenden Leute und die Kassiererin ist eine gläubige Frau, dann ist sie ganz plötzlich weg. Seine Reaktion war nicht zu sagen, ja und wo ist sie dann? Sondern er fragte, ist dann alles kostenlos? Und was er so freimütig aussprach, ist doch genau das, was eben den natürlichen Menschen beschäftigt, wenn man von der Wiederkunft des Herrn spricht. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wo wir da hingehen, sondern man fragt sich, ja, und wie geht's dann auf der Erde weiter? Und das ist die Schwierigkeit dieser beiden Abende von gestern und heute. Wir sind an einem Ort, zu dem wir noch keinen Zugang haben. Und wie Paulus im 2. Korintherbrief sagt, er ist einmal, wahrscheinlich redet er in der dritten Person Einzahl, aber wahrscheinlich spricht er von sich selber, ist in diesen dritten Himmel entrückt worden und er hat dort Dinge gehört, die einem Menschen nicht erlaubt sind zu sagen. Gott hat mit gutem Grund, wie alle Dinge, die er tut, mit gutem Grund getan werden, das einfach so beschlossen, dass wir allein durch die Schrift jetzt in der Zeit auf der Erde Licht bekommen und Information bekommen über das, was mit uns geschehen wird, wenn wir in den Himmel eingehen werden. Und so kann ich auch euch heute keine zusätzlichen Offenbarungen bringen, keine persönlichen Erfahrungen, als einfach das, was für dich und für mich im Wort Gottes steht. Wir haben gestern gesehen, dass die 24 Ältesten, die auf den Thronen sitzen, den 24 Thronen, unmöglich Engel sein können. Sie tragen alle Charakterzüge von Priesterkönigen und es ist im Neuen Testament eindeutig gelehrt, dass die Gläubigen der neutestamentlichen Zeit Priester und Könige sein werden, was im Alten Testament nie der Fall war. Sie sitzen auf Thronen, sie tragen Kronen und sie tragen weiße Kleider. Heute werden wir auch lesen, dass sie Räucherfässer und Harfen haben. Sie singen, im Gegensatz zu den Engeln, werden wir heute auch noch mal sehen. Sie sitzen, im Gegensatz zu Engeln, die immer unterwegs sind und als Diener berufen sind und geschaffen sind. Und sie werden Älteste genannt, Verantwortungsträger, Menschen, die dazu berufen sind, das Reich Christi mit Christus zu verwalten, mit ihm zu herrschen. Das ist unsere Zukunft. Und gestern sind wir am Ende des Kapitels beim Lob des Schöpfers angekommen. In Kapitel 4 preisen die 24 Ältesten und auch diese vier Engelwesen, die wahrscheinlich den Cherubim aus dem Alten Testament entsprechen, die dem Thron am nächsten sind, höchste Engelwesen. Sie preisen miteinander den Schöpfergott, der alle Dinge erschaffen hat, und durch seinen Willen Dinge ins Leben gerufen hat. Das ist für uns auch etwas so Selbstverständliches, aber ich komme aus einem ungläubigen Elternhaus und bin mit den Gedanken der Evolution, des Humanismus aufgewachsen und war in einer großen Sinnkrise, so im Alter von 18, 19 Jahren, weil ich nicht wusste, woher ich komme und wohin ich gehe. Und ich hatte damals mit 17 Jahren eine Freundin, und sie war genauso aufgewachsen, war genauso geprägt und eines Tages weinte sie, herzzerreißend, und sie sagte, ich weiß überhaupt nicht, wofür ich auf dieser Welt bin. Hätten meine Eltern mich doch nie geboren, nie gezeugt und nie geboren. Sie war völlig verzweifelt und ich war genauso hilflos, ihr eine Antwort zu geben. Das ist einfach ein Tipp an die jungen Leute, sucht erst eine Beziehung, wenn ihr Antworten geben könnt. Wenn ihr ein bisschen Bescheid wisst über die Frage, woher ihr kommt, wohin ihr geht und was Gottes Wille für unser Leben ist, Ja, was ich damit sagen will, es ist so ein Geschenk, wenn wir wissen, woher wir kommen, dass es einen Schöpfer gibt, der dich wollte. Denn durch dich sind alle Dinge geschaffen und deines Willens wegen waren sie. Weil Gott mich wollte, bin ich hier. Und das gibt mir Identität, das gibt mir Sinn, das gibt mir einen Ursprung und ein Ziel und natürlich eine ganz, ganz große Ehre, wenn ich bedenke, dass Gott mich in seinem Ebenbild erschaffen hat. Aber weil wir in Sünde gefallen sind, werden wir heimgesucht von vielen verkehrten Gedanken und besonders von den Lügen des Teufels, für den wir offen geworden sind durch die Sünde, dem wir auf den Leim gegangen sind. Und deshalb ist das Wort Gottes so wichtig. Ich erinnere auch noch einmal daran, dass ich gesagt habe, dass Christus jetzt noch nicht sein Reich auf dieser Welt sichtbar und wirksam aufgerichtet hat, sondern dass er im Himmel ist und wartet. Ich lese diesen Vers noch einmal. Hier an der Leinwand steht er auch, Hebräer 10, Verse 12 bis 13. Christus aber, nachdem er ein einziges Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer da gesetzt zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Wenn man die Offenbarung liest, dann sieht man, wie der Herr Jesus im ersten Kapitel erscheint, das haben wir gesehen. Wie sieht sein Angesicht und sein Haupt aus? Er hat weiße Haare wie Wolle, weiß wie Schnee, seine Augen leuchten wie Feuerflammen. In Offenbarung 19, wenn er auf dieser Welt erscheint, zum Gericht und zur Regierung, lesen wir in Offenbarung 19, dass er viele Kronen trägt auf seinem Haupt. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Kapitel 1 zeigt ihn noch nicht als den kommenden König, sondern Kapitel 1 zeigt ihn als den Priester im Himmel. Natürlich dem auch, der dem alle Macht gegeben ist und der sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in den Himmeln. Aber so wie er uns in Kapitel 1 erscheint, ist er eben der, der umgeben ist von den Leuchtern und der in der Hand die Sterne hält. Wir haben gesehen, das sind die Gemeinden und das sind die Gläubigen. Er ist jetzt auch immer noch im Himmel, um sich für seine Gemeinde einzusetzen. Er regiert über seine Gemeinden, seine Ortsgemeinden, aber noch nicht über die Welt. Also er ist nicht tatenlos, er ist nicht passiv. Er sitzt nicht einfach nur zur Rechten Gottes und wartet, bis er kommen soll, um über diese Welt zu herrschen. Nein, wir lesen Verse wie, er verwendet sich für uns zur Rechten Gottes, Römer 8, Vers 34. Er vermag völlig zu erretten, indem er immer da lebt, um sich für die zu verwenden, welche das Heil erben sollen. Hebräer 7, Vers 25. Er ist unser Fürsprecher, unser Anwalt im Himmel gegen die Anklagen des Teufels. 1. Johannes 2, Vers 1. Und, wie wir auch schon sagten, Matthäus 18, Vers 20, er ist mitten unter denen, die sich zu seinem Namen hin versammeln. Er ist um die Seinen bekümmert, um die Gemeinden, um sein Zeugnis, natürlich auch um die Verkündigung des Evangeliums. Und er ist auch ein Erhalter aller Dinge. Natürlich hält er durch sein Wort diese Welt am Leben. Würde er seine Hand zurückziehen, würde alles in sich zusammenbrechen. Aber was geschieht jetzt in Kapitel 5? Jetzt kommt, wie wir im Titel gesagt haben, die Zeitenwende. Es kommt eine Zeitenwende auf diese Welt zu, wie die Welt sie noch nie erlebt hat. Wir wollen die ersten vier Verse lesen. Wir machen es heute so, dass wir stückweise durch das fünfte Kapitel gehen, abschnittsweise und jeweils bei jedem Abschnitt innehalten und einiges dazu sagen und dann fortfahren. Wir lesen die Verse 1 bis 4 in Kapitel 5. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Wir wollen uns zwei Fragen stellen. Erste Frage, was ist das für ein Buch? Und die zweite Frage, warum weint Johannes, als er hört, dass niemand würdig ist, dieses Buch zu öffnen? Nun, im weiteren Verlauf der Offenbarung wird uns klar, dass dieses versiegelte Buch die Besitzurkunde über die ganze Erde und das ganze Universum ist. Andere Ausleger sagen, es ist das Gerichtsbuch. Das ist kein Widerspruch, sondern es ist eine Ergänzung. Es ist die Besitzurkunde, die dem gegeben wird, der allein das Recht hat, über diese Erde zu richten und zu herrschen. Oder beziehungsweise der das Recht hat zu herrschen und weil er ein heiliger und gerechter Herrscher ist, diese sündige Erde richten muss. Es ist die Besitzurkunde, die dem Menschen entrissen worden ist. Ursprünglich hatte Adam und Eva den Auftrag bekommen, über die Erde zu herrschen. Über die Fische, über die Vögel, über die Tiere und über alles, was Gott ihnen anvertraut hatte. Aber weil sie den Lügen des Teufels geglaubt haben, haben sie gesündigt und diese Herrschaft ist ihnen streitig gemacht worden von dem Thronräuber, dem Feind Gottes. Und Johannes sieht das, dass dieses versiegelte Buch eigentlich die Lösung wäre. Dass diese Welt wieder in den Besitz eines Gerechten, eines Sündlosen, eines Guten kommt. Aber er sieht unter allen Menschen, unter allen Kreaturen, sieht er niemand, der dafür in Frage kommt. Übrigens, wie das geschrieben ist, dieses versiegelte Buch, entspricht scheinbar, so habe ich mir sagen lassen, habe mir das angelesen, römischen Verträgen der damaligen Zeit. Das war eine Rolle. Auf der einen Seite war der Vertrag detailliert beschrieben mit allen Punkten und Klauseln. Und auf der Rückseite, wenn man die Rolle zusammenrollte, auf der Rückseite waren nochmal in Stichpunkten eine Zusammenfassung gegeben. Und das Ganze war dann versiegelt mit entsprechend vielen Siegeln. Je mehr Siegel es waren, desto größer und wichtiger und gewichtiger war diese Urkunde. Das nur kurz zur Erklärung des Bildes. Die verlorene Besitzurkunde der Erde. Durch die Sünde kam der Tod in die Welt. Der Mensch hat die Herrschaft verloren. Er muss zum Staub zurückkehren. Das lesen wir in 1. Mose 3, Vers 17 und folgende, wo Gott das Urteil fällt über Adam und Eva. Er sagt, vom Staub bist du genommen, zum Staub musst du zurückkehren. Und der eigentlich berufen war, nicht zu sterben, sondern zu leben, der muss wieder verschwinden. Und jeder Mensch, der hier auf dieser Erde lebt, versucht, nicht jeder macht es gleich, die einen mehr, die anderen weniger, versucht sich irgendwie in Erinnerung zu halten, sich zu verewigen. Aber versuch mal, das zu schaffen, dass die Menschen in 100 Jahren noch von dir reden. Wenn du Glück hast, hast du ein paar Urenkel, die vielleicht noch ein Bild von dir haben. Aber es gibt nur ganz wenige Menschen, die sich über die Jahrhunderte oder Jahrtausende der Menschheitsgeschichte in Erinnerung halten konnten. Wir müssen verschwinden von diesem Erdboden durch den Tod. Und dieser Prozess des Todes beginnt mit der Zeugung. Schon in unserer Zeugung als kleine Babys im Leib unserer Mütter sind wir dem Tod geweiht. Über kurz oder lang. Das ist das furchtbare Los des Menschen, der ursprünglich über diese Schöpfung gestellt war. Und in Römer 8, Vers 20 heißt es, dass der Tod und die Vergänglichkeit die ganze Schöpfung heimgesucht haben. Römer 8, Vers 20, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit, das heißt der Vergänglichkeit oder der Eitelkeit, unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens oder von der Knechtschaft des Todes, des Sterbens, zu der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also nicht nur der Mensch ist dem Tod geweiht, sondern alles, was in dieser Schöpfung ist, alles organische Leben, strebt nach Leben und muss doch sterben. Jedes Tier, jede Pflanze will leben um jeden Preis, muss sterben, ohne irgendwie einen Ausweg zu haben. Das ist wie eine Widerspiegelung des Zustandes des Menschen, den wir in der ganzen Schöpfung sehen. Schlimmer noch, der Mensch lehnt sich gegen Gott auf und folgt dem Thronräuber, dem Fürst dieser Welt. Der Herr Jesus nennt den Teufel im Johannesevangelium an drei Stellen den Fürst dieser Welt. 12,31, 14,30 und 16,11. Und in 2. Korinther 4, Vers 4 wird er auch der Gott dieser Welt oder der Gott dieses Zeitlaufs genannt. Und der Mensch folgt so oft viel, viel mehr dem Teufel und seinen Lügen und seinen Werten und das, was er uns schmackhaft machen will, als dem Willen Gottes. Und das macht den Menschen zum Rebell, zum Verbündeten des Thronräubers, zum Verbündeten des Teufels. Und deshalb ist er nicht würdig, wirklich definitiven und dauerhaften Besitz von der Erde zu ergreifen. Niemand ist würdig, dieses Buch zu öffnen. Und deshalb weint Johannes bitterlich, als er das feststellt. Und es wäre wirklich buchstäblich zum Heulen, wenn es keine Lösung gäbe aus dem jetzigen Zustand der Welt. Benedikt Peters hat in diesem Buch, das er vor langer Zeit geschrieben hat, Geöffnete Siegel, Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, Folgendes zu dieser Frage geschrieben. Johannes weint zunächst, da niemand gefunden wird, der würdig ist, das Buch zu öffnen. Warum das? Johannes weint, weil es ihm ein unerträglicher Gedanke ist, dass das Böse ewig regieren und nie gerichtet werden soll. Wie entsetzlich wäre das, wenn Unrecht nie bestraft würde? Denn dann wäre die Erde ein ewiges Tränental. Dann gäbe es nie und für niemand Befreiung von der Willkür des Bösen. Wie dankbar sind wir daher, dass Gott das Böse eines Tages richten und schließlich ganz aus seiner Schöpfung verbannen wird. Darum zeugt es nur von vollständiger Blindheit, wenn Menschen ganz entrüstet jeden Gedanken von sich weisen, dass es einen Gott des Gerichtes geben soll. Würde Gott das Böse nicht richten, würden Willkür, Bosheit, Lüge, Quälerei, Hinterlist und Tücke am Ende das Universum regieren und uns ewig schinden und quälen. Wer kann so etwas wollen? Nur der Widersacher Gottes und der von ihm verblendete, sündige Mensch. Natürlich will niemand, dass die Ungerechtigkeit andauert. Alle politischen Parteien reden von Gerechtigkeit und Frieden. Und wir waren fast euphorisch in den letzten Jahrzehnten, weil sich Russland und Europa doch so angenähert haben. Wandel durch Handel. Man muss einfach anfangen, miteinander Geschäfte zu machen. Genauso mit China. Wandel durch Handel. Und wir sind jäh aus einem Dornröschenschlaf erwacht, als im März dieses Jahres Wladimir Putin, nein, es war der 24. Februar schon, seine Drohung, die Ukraine anzugreifen, wahrgemacht hat. Und wir sind plötzlich wieder in Europa mit einem Krieg beschäftigt, den wir uns niemals hätten vorstellen können. Der Mensch wird es nicht schaffen, Frieden zu schaffen auf der Erde. Das ist allein Jesus Christus vorbehalten. Aber jetzt kommt die Antwort in den Versen 5 bis 7. Das Lamm ist würdig, die Urkunde zu empfangen. Kapitel 5, Vers 5 bis 7, wir lesen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Wir wollen uns erstens ein paar Gedanken machen über den Herrn Jesus, wie er hier vorgestellt wird als der Löwe und als das Lamm. Und dann werde ich eine kurze, wenngleich vielleicht auch mangelhafte Erklärung über die Frage der sieben Geister Gottes geben. Nur am Rand, wer dann müde ist, kann mal kurz weg nicken, aber ich bin es euch schuldig, ich habe es euch gestern versprochen. Der Herr Jesus erscheint jetzt auf der Szene. Und er wird als Löwe aus dem Stamm Juda und als Lamm bezeichnet. Als Löwe ist Christus der rechtmäßige König aus dem Stamm Juda und als Nachkomme Davids. So ist es David verheißen worden. Und auf ihn wartete jeder treue Jude sehnlichst, dass er kommen würde. Und er ist gekommen. Er ist geboren in Bethlehem, der Stadt Davids. Er ist geboren aus dem Stamm Judas. Das sieht man an den beiden Stammbäumen in Matthäus 1 und Lukas 3. Gemäß der Verheißung aus dem Alten Testament ist er geboren. Aber er hat nicht als Löwe gelebt. Der Löwe ist der König und ist auch das Bild der Stärke und des Gerichtes. Aber wenn wir das erste Kommen des Herrn Jesus anschauen, das wissen wir alle, das ist uns sehr bekannt. Es ist von ihm gesagt, dass er sanftmütig ist und von Herzen demütig. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Gleichwohl hat er immer wieder im Laufe seines Erdenlebens seine Macht und Größe aufblitzen lassen zwischendurch. Ein Stern hat seine Geburt verkündigt. Meine nicht. Manche denken, dass unsere Sternzeichen irgendeine Bedeutung haben. Als Christen denken wir das eher nicht. Aber ihm waren das nicht Sternzeichen, die immer am Himmel stehen, wo jeder sagen kann, das ist mein Sternzeichen. Bei ihm war es ein besonderer Stern, der seine Geburt angekündigt hat, der Stern zu Bethlehem, der die Weisen aus dem Morgenland nach Bethlehem geführt hat. Er gebietet Fischen im See zu wunderbaren Fischzügen oder auch zu Einzelfängen, wie bei Petrus in Matthäus 17, als es darum ging, die Steuer zu zahlen. Er hätte im Nu 12 Legionen Engel rufen können. 12 mal 6.000, das sind 72.000 Engel, hätte sie rufen können. In einem Nu, sagt er zu Petrus, als Petrus das Schwert zieht bei seiner Festnahme, bei der Festnahme des Herrn. Seinem Wort mussten Sturm und Wellen gehorchen. Mit einem Wort hat er den Sturm gestillt. Er hat Dämonen ausgetrieben, hat Dämonen geboten. Oh ja, seine Gewalt war übermenschlich, übernatürlich, göttlich. Er hat seine Gottheit bewiesen durch diese Wunder. Aber im Gesamtbild war er, wie Jesaja 53 es sagt, nicht begehrenswert. Er hatte nichts, was ihn begehrenswert machte. Er war ein bescheidener Mensch. Er hat wahrscheinlich bis 30 Jahre gearbeitet als Zimmermann. In Matthäus Evangelium wird er der Sohn des Zimmermanns genannt. In Markus wird er der Zimmermann selber genannt. Und von Josef lesen wir nichts mehr in den Evangelien nach der Rückreise von Ägypten nach Nazareth. Jesus war natürlich der Älteste, als von der Jungfrau Maria geboren. Und so hat er in einer mindestens noch 6 Geschwister gehabt, 4 Brüder, 2 Schwestern, vielleicht auch mehr als 2 Schwestern. Es wird nur von seinen Schwestern Mehrzahl gesprochen. Also in einer mindestens 8-köpfigen Familie hat er 30 Jahre lang gelebt und als Zimmermann gearbeitet. Wer hätte das gedacht vom Messias dieser Welt, vom Retter? Als er dann unterwegs war und das Wort Gottes verkündigt hat, hatte er nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Er war sanftmütig und demütig, das geknickte Rohr zerbrach er nicht und den glimmenden Doch löschte er nicht aus. Er hat geheilt, er hat gesegnet, hat getröstet, er hat gelehrt. Und er floh vor denen, die ihn töten oder greifen wollten. Obwohl er nur mit einem Augenzwinkern sie hätte sofort von dem Erdboden verschwinden lassen können. Sein ganzer Besitz, als er gekreuzigt wurde, sein Besitz, über den seine Mörder das loswarfen, bestand aus ein paar Kleidern. Wenn ich heute gekreuzigt würde, meine Mörder hätten viel mehr, über das sie das loswerfen könnten. Aber der Herr der Herren und der König der Könige hatte nichts auf dieser Erde. Deshalb ist er das Lamm. Aber nicht nur deshalb, weil das seinem Wesen entspricht, sondern noch viel mehr, weil er als das Lamm dann für die Sünden der Welt bezahlt hat. Ich möchte das so zusammenfassen. Als Löwe ist Christus der rechtmäßige König aus dem Stamm Juda und als Nachkomme Davids. Aber als das Lamm ist Christus, weil er der Retter ist auch der vollmächtige Richter, weil er am Kreuz das Gericht getragen und eine universelle Versöhnung bewirkt hat. Philipper 2, Vers 8 bis 11, diese bekannten Stellen sagen, dass weil er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, Gott ihm einen Namen gegeben hat, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Er hat durch das Kreuz eine ewige Erlösung bewirkt und deshalb ist er jetzt hoch erhoben, weil er alle Dinge mit Gott versöhnt hat und ist jetzt als der Höchste auch als Richter bestimmt. Das verbindet übrigens Paulus auch in Apostelgeschichte 17, als er den Athenern sagt, nachdem Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle allenthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Die Buße wird verkündigt zur Vergebung der Sünden allen Menschen. Und durch Jesus Christus kann sie allen Menschen angeboten werden, weil er das Gericht für uns getragen hat. Dein Gericht ist vor Gott erledigt. Die Sünde ist gesühnt, wenn du glaubst. Aber für alle, die nicht glauben, die ganze rebellische Welt, über sie hat Gott diesen gleichen Retter jetzt als Richter vorgesehen. Als Lamm Christus, als der Retter, ist er auch der vollmächtige Richter. Kolosser 1, Vers 20 spricht von dieser universellen Versöhnung. Durch ihn, durch Christus, hat Gott alle Dinge mit sich versöhnt, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch Christus, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Das Erlösungswerk Christi beinhaltet nicht nur die erlösten Menschen, sondern die ganze Schöpfung, die eben seufzt unter der Vergänglichkeit, unter dem Fluch, der durch die Sünde gekommen ist. Allerdings für die unbußfertigen Menschen gilt diese Erlösung nur unter der Bedingung des Glaubens, das lehrt uns die Bibel. Und deshalb wird der Retter ihr Richter sein. Und deshalb ist Christus in der Offenbarung, wo er eindeutig jetzt als Richter auftritt, trotzdem 31 Mal als das Lamm bezeichnet. 31 Mal finden wir diese Formulierung. Und es ist interessanterweise sogar die Verkleinerungsform. Arnion wird er genannt. Also ein kleines Lamm, ein Lämmlein. Die Verkleinerungsform Arnion von Arnos, das Lamm. Er wird Arnion genannt. Und das ist das Unfassbare an unserem Herrn. Er ist so sanftmütig und demütig, wie nie ein Mensch war. Lothar Jung hat mir vor vielen Jahren mal gesagt, das wäre für ihn ein Beweis seiner Gottheit, dass er als Mensch hier auf der Erde sich bis zur äußersten Provokation doch nie gewehrt hat. Ist euch auch schon mal aufgefallen, dass der Teufel mit dem Verlauf des irdischen Lebensweges des Herrn Jesus ihn immer mehr provoziert, doch endlich zurückzuschlagen. Bis am Kreuz, wo die Leute ihm sagen, wenn du Gottes Sohn bist, dann steige hinab vom Kreuz. Mach es doch jetzt. Jetzt wehr dich endlich. Jetzt zeig endlich, wer du bist. Und er tut es nicht, weil er gehorsam ist bis in den Tod. Also wenn ich gegeißelt würde, wenn man mir eine Dornenkrone aufs Haupt setzen würde und diese Dornen in meinen Kopf schlagen würde und ich hätte alle Gewalt, meine Feinde nur mit einem Augenzwinkern vom Erdboden verschwinden zu lassen. Schwierig, sich dann zu beherrschen. Ne? Wir flippen schon viel früher aus, im Alltag, bei jeder Kleinigkeit. Aber der Herr hat sich nie provozieren lassen. Das ist das Unfassbare an seinem Wesen. Allmächtig und doch hat er sich so klein gemacht. Deshalb ist er würdig, die Urkunde zu empfangen. Aber jetzt kurz zu dieser Frage des Geistes, die sieben Geister Gottes. Die ganze Bibel lehrt, dass es eine Dreieinigkeit gibt, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und es gibt nur einen Heiligen Geist. Nun steht es tatsächlich viermal in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 4, 3, Vers 1, 4, Vers 5 und 5, Vers 6, dass hier von den sieben Geistern Gottes die Rede ist. Das steht nur in der Offenbarung. Und ein guter Freund von mir, der Gilles Depin aus Kanada, der uns auch oft sehr viel geholfen hat in der Emmaus-Arbeit bei Vorträgen in Afrika oder auch in Haiti. Sein Motto ist immer, die Antwort ist im Text. Wir müssen nicht groß überall suchen, schon gar nicht in der Sekundärliteratur oder bei den Theologen der damaligen und heutigen Zeit. Kann interessant sein, aber oft ist die Antwort im Text. Und wenn wir einfach lesen, was über diese sieben Geister gesagt ist, dann sehen wir, dass das in direkter Verbindung mit dem Herrn Jesus steht. Offenbarung 1, Vers 4. Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Also der da ist und der da war und der da kommt, ist Gott, die sieben Geister, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der treue Zeuge. Vater, Geist, Sohn, Vater, Sohn, Geist. Diese sieben Geister werden dann in Kapitel 3, Vers 1 folgendermaßen erwähnt. Dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe, dieses sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Das ist der Herr Jesus. Also die sieben Geister sind vor dem Thron Gottes und der Herr Jesus hat diese sieben Geister. Kapitel 4, Vers 5. Aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, die sieben Geister Gottes sind. Und wieder sind die sieben Geister vor Gott und der Sohn hat sie, wir haben es gelesen in Kapitel 3. Und jetzt heißt es in Kapitel 5, in unserer Stelle von heute, Vers 6, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Hier wird der Heilige Geist, das ist jetzt mein Versuch, das zu erklären, hier wird er nicht mehr als wie in der Gemeindezeit der Parakletos, der Tröster, der Sachwalter, der in den Menschen, in den Gläubigen wohnt, geschildert, sondern er wird als der geschildert, der sich verbindet mit dem Thron Gottes und mit dem Sohn Gottes in seiner Allmacht, davon zeugen die sieben Hörner, und in seiner Allwissenheit, davon zeugen die sieben Augen. Und er ist der, der gesandt ist über die ganze Erde, diese sieben Geister Gottes, die gesandt sind über die ganze Erde. Und das spricht von seiner Allgegenwart. Also der Heilige Geist verbindet sich hier mit Gott und dem Sohn Gottes in ihrem Handeln über die ganze Erde, im Gericht, in Allmacht, in Allgegenwart und Allwissenheit. Es betont vielleicht einfach die unterschiedliche Stoßrichtung, die unterschiedliche Ausrichtung in Bezug auf das Wirken des Heiligen Geistes in der kommenden Zeit, wenn die Gemeinde entrückt sein wird. Ein Versuch, hier diese vier Ausdrücke, wo der Ausdruck eben die sieben Geister Gottes vorkommt, mit dem Herrn Jesus und mit Gott auf dem Thron zu verbinden und eben mit diesem Handeln im Gericht. Vielleicht habt ihr bessere Erklärungen und was wir jetzt nicht verstehen, warten wir, bis wir im Himmel sind. Gerade in der Offenbarung müssen wir da, glaube ich, zurückhaltend sein und wirklich nur das fest behaupten, was wir auch in der Schrift eindeutig sehen, wovon wir überzeugt sein können durch die Schrift. Dritter Abschnitt jetzt. Das Lamm hat den Kaufpreis bezahlt. Verse 8 bis 10. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast, in Klammer, uns für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Also immer, wenn ich diesen Abschnitt lese, dann denke ich an die vielen Nationen und Stämme und Sprachen und Völker und Rassen und unterschiedliche Menschen und wie sehr doch wir heute bemüht sind, alle Unterschiede einzuebnen. Woke, alles in einen Topf, dass es keinen Unterschied mehr gibt. Und doch schaffen wir es nicht, die Unterschiede zwischen arm und reich, zwischen schwach und stark, Unterschiede der unterschiedlichen Sprachen, der unterschiedlichen Vorlieben, bis hin zu den Feindseligkeiten zwischen unterschiedlichen Rassen. Wir schaffen es nicht, das alles aus der Welt zu vertilgen, und auch wenn wir es mit Händen und Füßen probieren, das ist auch allein dem Herrn Jesus vorenthalten. Er hat aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen Menschen herausgerufen, und sie sind eins, sogar Glieder an seinem Leib, und im Himmel wird das vollendet sein. Es ist wunderbar, das zu denken, und oft haben wir Probleme mit Menschen, die anders sind als wir, allein schon, weil wir ihre Sprache nicht verstehen. Wir haben 4, 5 Ukrainer, die bei uns im Haus wohnen. Alle unsere Kinder sind ausgeflogen, wir haben ein großes Haus und haben jetzt 5 andere Hausbewohner, aber wir verstehen ihre Sprache nicht und sie verstehen unsere Sprache nicht. Und es ist so belastend, man möchte sich so gerne so vieles sagen. Im Himmel werden all diese Grenzen nicht mehr vorhanden sein. Der Fluch Babels wird endlich aufgehoben sein. Der Fluch des Turmbaus zu Babel und viele andere Unterschiede. Das nur nebenbei. Die Ältesten, einmal mehr, werden als Priester ausgezeichnet durch Räucherwerk und Gebete. Das Räucherwerk ist ja das, was der Priester im Alten Testament ins Heiligtum brachte, um auf dem Gebets- oder Rauchopferaltar das Rauchwerk, das Räucherwerk zu bringen, als Zeichen des Gebetes, das zu Gott emporsteigt. Und ich möchte da nicht, auch mich nicht mehr auf die Äste hinauswagen, aber es sind einfach Zeichen dafür, dass diese Ältesten eben einen Priesterdienst üben im Himmel. Und sie singen ein neues Lied. Eine Schwester, die gestern gut aufgepasst hat, hat sich gemeldet und hat gesagt, ist doch wirklich schade, dass es keine Engelschöre im Himmel gibt. Ich habe ja gestern gesagt, die Engel singen nicht. Und es gibt keinen Vers in der Bibel, der dieses Verb singen braucht, wenn Engel irgendetwas äußern. Sie reden, sie verkündigen, sie proklamieren, sie teilen mit. Aber sie rufen auch, aber sie singen nicht. Und Martin Luther hat einmal gesagt, es gibt 2 Arten von Gesang. Das eine ist der natürliche Gesang, das hat der gnädige und barmherzige Schöpfer den gefallenen Menschen hier auf der Erde zum Trost und zur Erleichterung ihres schweren Loses hier auf der Erde, eben als Bebauer des Erdbodens, der ihnen Disteln und Dornen wachsen lässt und so weiter, hat er ihnen den Gesang und die Musik gegeben, um sie zu erheitern, um sie zu trösten. Und das sehen wir in der Welt, ganz egal ob gläubig oder ungläubig. Man macht so gern das Radio an und hört sich ein Lied an oder man legt eine CD ein oder man geht in ein Konzert. Musik und Gesang ist etwas, was der Mensch in der Regel als schön empfindet, wofür er auch seine Freizeit einsetzt. Aber dann gibt es eine zweite Art des Gesangs und das ist das Lob Gottes. Das Lob Gottes im Gesang. Und das ist nur den Erlösten, durch das Blut erkauften Erlösten vorbehalten. Weder den Ungläubigen noch den Engeln. Die Ungläubigen können Gott nicht loben im Gesang, weil sie nicht erlöst sind. Und die Engel können es nicht, weil sie nicht erlöst werden können oder nicht erlöst werden müssen, weil sie entweder gefallene Engel sind, für die es keine Vergebung gibt, oder nicht gefallene Engel, die keine Vergebung brauchen. Aber die Erlösten, sie singen. Und sie singen ein neues Lied. Ich glaube, wir müssen dieses Neu nicht so verstehen, dass es eine Aufforderung ist, immer wieder mal ein neues Liederbuch anzuschaffen. Das kann ein guter Rat sein, aber die Bibel meint mit dem neuen Lied eben diese zweite Art des Gesangs, nämlich das Besingen der Erlösung. Es gibt 6 Stellen in den Psalmen, die diesen Ausdruck singt dem Herrn ein neues Lied benutzen. Ich möchte auszugsweise nur Psalm 98, Vers 1 nennen. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Rettung hat ihm verschafft seine Rechte und sein heiliger Arm. Der Herr hat seine Rettung kundgetan vor den Augen der Nationen, seine Gerechtigkeit offenbart. Psalm 98, Vers 1, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Rettung hat ihm verschafft seine Rechte. Und wenn du ein neues Lied singen willst, dann sing von der Erlösung, dann sing von dem geschlachteten Lamm, dann sing von dem Thema, was sie hier anstimmen. Und das ist das neue Lied im Kontrast zu den alten Liedern, wie zum Beispiel das Wandern ist des Müllers Lust oder im Frühtau zu Berge oder irgendwelche Volkslieder oder irgendwelche Liebeslieder oder irgendetwas, was die gefallenen Menschen in dieser Welt singen, um sich ein bisschen zu erheitern, aber eben nicht die Erlösung besingen können, weil sie nicht erlöst sind. Also nichts gegen alte Lieder, gegen Lieder meine ich jetzt nicht chronologisch alt, sondern Lieder, die eben nicht die Erlösung besingen, die nicht zu Gottes Lob geschrieben sind. Sie können unsere Seelen erheitern. Ich weiß heute noch die Melodie, die mein Vater immer pfiff, wenn er gut gelaunt nach Hause kam. Das war von Glenn Miller, In the Mood, bekannte Melodie. Das möge den Ungläubigen vergönnt sein, dass sie auch die Musik benutzen, um sich zu heitern. Aber wir singen das neue Lied. Das ist das Lied, das von der Erlösung singt. Und ich kann dir nur raten, gewöhn dir an, viel Liedgut auswendig zu können und es zu singen oder zu pfeifen oder zu summen bei jeder Gelegenheit. Es ist ein Geschenk Gottes. Loben zieht nach oben, danken hilft vor Wanken. Und noch viel mehr wird es natürlich sein, wenn wir im Himmel endlich singen werden. Jeder mit einer Stimme, dass die professionellen Opernsänger vor Neid erblassen werden und in einer perfekten Harmonie. Und aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Wir kommen zum letzten Abschnitt. Kapitel 5, Verse 11 bis 14. Die Anbetung des Erlösers. Das gesamte Universum betet Gott und das Lamm an. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Ihr seht zu den vier lebendigen Wesen, den auserwählten Engelwesen um den Thron und zu den Ältesten, den erlösten Menschen aus der Gemeindezeit, vielleicht auch aus den alttestamentlichen Gläubigen, kommen jetzt Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende Engelwesen hinzu, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Wenn wir jetzt strikt in der Chronologie bleiben wollen, der Ereignisse, wie sie im Himmel stattfinden, wie wir gesehen haben, Kapitel 4, eben die 24 Ältesten, Anbetung des Schöpfers und jetzt das Lamm, das die Siegel eröffnen darf, das das Buch nimmt, die Siegel werden ja erst ab Kapitel 6 dann geöffnet, dann ist der Vers 13 ein kleines Problem hier, nicht wahr? Denn wir sind ja noch nicht so weit, dass jedes Knie sich vor dem Herrn beugt. Auf der Erde herrscht ja noch Rebellion. Und ich würde einfach sagen, hier ist ein Ausblick in die abschließende Zukunft. Wenn das Gericht vollendet ist, wenn das Reich aufgerichtet ist, wenn der Herr wirklich auf dem Thron sitzt, dann wird jedes Geschöpf, wie wir es auch in Philipper 2 gelesen haben, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Alle erschaffenen Wesen müssen es dann bekennen. Also chronologisch ein Sprung in die Zukunft, das sieht man in der Offenbarung einige Male, dass der Schreiber wie so einen Sprung in die ewige Zukunft macht und schon zeigt, dahin geht's, in die Richtung geht's, aber dann wieder zu den Geschehnissen zurückkehrt. Das wäre meine Erklärung. Bevor das Lamm jetzt die Siegel öffnet, wird es angebetet von dem ganzen Himmel und eben besonders, wie wir gesehen haben in Vers 12, den Ältesten, den lebendigen Wesen und den unzähligen Engeln. Nun, was ist mit denen, die in der Zeit, die dann auf der Erde beginnt, zum Glauben kommen? Ich weiß nicht genau, wie das unterschiedlich aussehen wird zwischen den Gemeindegläubigen, den alttestamentlich Gläubigen und denen, die in der ganzen Drangsalszeit sterben. Sie werden die Märtyrer unter dem Altar genannt. Aber eine Sache ist klar, am Ende der siebenjährigen Drangsalszeit, wenn das tausendjährige Reich aufgerichtet wird von dem Herrn Jesus, dann sind sie dabei bei der ersten Auferstehung. Offenbarung 20, die Verse 4 bis 6 wollen wir zum Abschluss noch lesen. Und ich sah Throne und sie saßen darauf. Da haben wir wahrscheinlich wieder die Ältesten, die auf den Thronen sitzen und die jetzt am Ende der Drangsalszeit mit dem Herrn anfangen zu herrschen. Und ich sah Throne und sie saßen darauf, Offenbarung 20, Vers 4. Und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten, an ihre Stirn und an ihre Hand. Das ist das, was sich in der Drangsalszeit abgespielt hat. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Die übrigen der Toten, das sind die Ungläubigen. Sie bleiben im Tod und werden erst am Ende des tausendjährigen Reiches zum Gericht auferstehen. Vers 6. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Also auch die, die erst in der zweiten Etappe der ersten Auferstehung dabei sind, diese Märtyrer, die in der Drangsalszeit gestorben sind, auch sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Aber sie kommen mindestens 7 Jahre später erst dazu. Und dass sie noch nicht auferstanden sind, steht in Vers 4 noch einmal, ihr habt es gesehen, ich sah Throne und sie saßen darauf und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Die Ältesten, die die Gemeinde repräsentieren, sie ist ja schon auferstanden, als der Herr zur Entrückung wiederkam. Wir haben den Herrlichkeitsleib ja bereits ab Kapitel 4 in Offenbarung. Aber jetzt heißt es in Vers 4, und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu enthauptet waren. Es sind noch erst die Seelen, die jetzt auferstehen und dann ihren Herrlichkeitsleib auch bekommen. Wenn von den Seelen gesprochen wird, wie beim fünften Siegel in Offenbarung 6, dann sind es Menschen, die ihren Leib in den Tod gegeben haben hier auf der Erde, aber die jetzt als Seele und Geist Persönlichkeiten im Himmel sind und warten auf die Auferstehung. Sie werden mit uns herrschen. Sie werden mit uns zusammen Priester und Könige sein. Unfassbare Aussichten, die auf uns zukommen. Morgen werden wir sehen, wie die Kamera dann auf die Erde schwenkt und hier auf der Erde die Gerichte beginnen. Heute Morgen sagte mir mein Freund und Mitarbeiter David Astier in der ZAM, wir sprachen über die aktuellen Ereignisse in der Welt, und er ist immer sehr betrübt. Er ist Franzose und von seiner Vergangenheit, auch als Ungläubiger damals bis zu seiner Bekehrung, ein sehr philosophisch denkender Mensch und auch ein sehr atheistisch denkender Mensch, natürlich heute nicht mehr, aber vor seiner Bekehrung. Und er hat gesagt, ich freue mich so, wenn alle sehen werden, der Herr Jesus, er wird regieren. Er ist der Herr der Herren und alle müssen sich vor ihm beugen. Zwei Herzen schlagen in unserer Brust. Das eine ruft, wie ein Paulus oder wie auch ein Herr Jesus, als er geweint hat über Jerusalem. Wir weinen für die Ungläubigen, die wir kennen und die auch die, die wir nicht kennen, und flehen zu Gott, dass sie doch Buße tun mögen und umkehren mögen. Und auf der anderen Seite freuen wir uns über die Tatsache, dass der Herr Jesus kommen wird zur Herrschaft. Aber das bedeutet auch zum Gericht. Ich weiß nicht, ob du dich darüber freust. Manchmal kommt das so hoch in mir auch, dass ich denke, wie wird das wunderbar sein, wenn endlich jeder Mensch bezeugen muss, Jesus Christus ist Herr. Es wird der Moment kommen, wo wir als diese Ältesten im Himmel einstimmen werden, alle zusammen, in diese Freude, die uns vielleicht jetzt noch entgeht, weil wir sie noch nicht so richtig erfassen können, dass es etwas zum Freuen ist, wenn Jesus die Welt richten wird. Offenbarung 11, Vers 15, da sehen wir die Ältesten an einer der sieben Stellen, in denen sie noch vorkommen, nach Offenbarung 4 und 5. Und der siebte Engel posaunte und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel und die sprachen, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, und jetzt achtet darauf, wir sind die, die das sagen werden, dass irgendwann in der Drangsalszeit, auch wieder so ein Ausblick schon auf die Vollendung, ein Sprung in die Zukunft, sie sagen, wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du deine große Macht angenommen und die Herrschaft angetreten hast. Und die Nationen sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten gerichtet zu werden und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen und die zu verderben, die die Erde verderben. Wir werden Gott loben und ihm danken, dass sein Zorn gekommen ist, um gerechtes Gericht zu üben. Und wenn wir das noch nicht aus ganzem Herzen tun, weil es vielleicht auch noch nicht der Moment ist, dann wollen wir doch von ganzem Herzen flehen und beten und auch dafür arbeiten, dass noch Menschen zum Glauben kommen. Es herrscht so viel Rebellion gegen Gott selber. Ich höre das immer wieder, auch von Menschen, die getauft worden sind, die sich zu Christus bekannt haben, aber dann den Glauben verworfen haben. Oft höre ich von ihnen das Argument, wenn Gott doch gewusst hat, dass der Mensch in Sünde fällt, dass der Satan gegen ihn aufsteht, dass der Satan ihn verführt, dass all dieses Leid kommen würde, warum hat er das nicht verhindert? Gott hätte das verhindern müssen. Tja, was können wir darauf antworten? Ich habe mir abgewöhnt, da Antworten drauf geben zu wollen, weil wir können über das Handeln und das Wesen Gottes nicht immer Erklärungen abgeben, schon gar nicht über seine ewigen Ratschlüsse und Pläne. Aber eins können wir sagen, wir wissen nicht die Antwort, aber wir wissen die Lösung, wie wir da rauskommen aus dem Problem. Und die Lösung heißt Jesus Christus und Buße und Glaube an ihn und dann gibt es nur noch Herrlichkeit. Drum lasst uns nicht Philosophen werden und Gottes Weg in Frage stellen und mit ihm hadern oder auch das Gericht wegargumentieren wollen, sondern lasst uns die Lösung verkündigen. Die Antwort, die Gott auf die Sünde gegeben hat, in seinem Sohn Jesus Christus. Amen.
Vielen Dank, Marc. Darf ich einen Gedanken noch hinzufügen? Mir ist das mal aufgefallen in diesem fünften Kapitel, wo in Vers 12 diese Engelwesen genannt werden. Da heißt es, würdig das Lamm und so weiter. Und im Vers 9, wo von uns die Rede ist, heißt es, du bist würdig. Das heißt, wir dürfen du sagen. Zweite Person dürfen den Herrn ansprechen. Während die Engel mehr so, kommt mir so ein bisschen distanzierter vor, würdig das Lamm. Und das finde ich irgendwie großartig, dass wir so eine persönliche Beziehung zu unserem Herrn haben dürfen.